Meine Bruder, unsere Predigt spielt heute auf halbem Weg von Jerusalem nach Galiläa. Dazwischen liegt ja das Land Samaria am Westufer des Jordans. Jesus ist mit seinen Jüngern nach Norden unterwegs. Staubige, steinige Wege. Sie sind hungrig, durstig, fix und fertig und machen einen sicher Halt. Es ist 12 Uhr mittags und die Sonne brennt erbarmungslos. Wir kennen ja den Spruch, Durst ist schlimmer als Heimweh. Mit heute können wir es ja mitempfinden, oder? Wenn es draußen so warm ist, diese Woche war es ja schon auch mal extrem. Können wir sehr gut auch uns hineinversetzen in diesen Bibeltext, in die Predigt von heute Morgen. Die Zunge klebt am Gaumen. Jesus und seine Jünger machen an dem berühmten Jakobsbrunnen, ich denke mal, die meisten kennen den Jakobsbrunnen, da machen sie Halt. Der Jakobsbrunnen ist für sie eine historische Stätte. Kann man ja auch bei uns historische Stätten. Seine Jünger, die gingen derweil ins Dorf, um Essen zu kaufen. Jesus blieb aber dort in diesem Jakobsbrunnen. Und da geschieht plötzlich eine prickelnde Begegnung. Für antike Augen war es etwas geradezu Skandalöses, was da passiert ist. Eine Frau aus der Stadt geht zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Ein alltäglicher Vorgang eigentlich. Aber am helllichten Mittag Wasser zu schöpfen, bei fast 40 Grad im Schatten, eine schweißtreibende Gelegenheit. Und niemand ist eigentlich so blöd und macht es mittags zur Hitze, sondern morgens oder abends. Wer macht sowas? Da stimmt doch etwas nicht. In der Szene. Spontan und durstig, wie er ist, spricht Jesus die Frau an. Würdest du mir bitte einen Schluck Wasser geben? Die Frau reagiert völlig überrascht und fragt Jesus zurück, wie könnt ihr, ein Jude, mich, eine Frau aus Samarien, um etwas zu trinken bitten? Das war ein Skandal, das geht gar nicht in der Zeit. Samariter waren von den Juden nicht als vollwertig anerkannt. Eher fast den Heiden gleich. Das hatte geschichtliche Ursachen gehabt. Samariter waren theologisch nicht auf einer Linie mit den Juden. Als Israel im 8. Jahrhundert vor Christus unterging, verschleppten die Assyrer den größten Teil der jüdischen Bevölkerung und siedelten auf dem frei gewordenen Land, siedelten sie andere Menschen, Menschen aus fremden Ländern an. Diese neuen Siedler, die dort angesiedelt wurden, das war damals so üblich, übernahmen den Gott des Landes, Jahwe. Der war da der Gott des Landes, also musste man den übernehmen. Behielten aber, so geschickt waren sie, ihre alte Götter bei. Das ist eine alte Form des Synkretismus, also dass man noch praktisch auf alle Hochzeiten tanzt, was der Glaube anbetrifft. Die Samariter des ersten Jahrhunderts nach Christus waren Nachkommen dieser Siedler. Also keine Blutsjuden, sondern irgendwoher angesiedelt. Deshalb wurden sie von den reinen Juden abgelehnt. Manche Juden nahmen auf dem Weg sogar nach Jerusalem oder von Nord nach Süd sogar einen Umweg in Kauf, weil sie gesagt haben, da gehen wir gar nicht hin bei denen, die wollen wir gar nicht sehen, denen wollen wir gar nicht begegnen. Und von Jerusalem aus betrachtet nach Norden, da waren ja die Jünger unterwegs, dann sind die reinen Juden dann nicht den direkten Weg, sondern über den Jordan rechts, auf der heute jordanischen Seite hoch und oben Richtung See Genezareth sind sie dann wieder über den Jordan rüber, um dann nach Galiläa zu kommen. Umständlich, aber ihres Glaubens und ihrer Reinheit wegen haben sie diesen Stress auf sich genommen. Außerdem, und das war etwas nicht Unwichtiges, hatten sie ihre eigene Anbetungsstätte. Also die Samariter hatten ihre eigene Anbetungsstätte auf dem Berg Gerizim. Und nicht wie die Juden, die ihre Anbetungsstätte, den Tempel Gottes, in Jerusalem hatten. Ihr merkt schon, das ist eine verworrene Geschichte, irgendwo stressig. Und da gab es, wie bei uns in Deutschland ja auch, ganz schön viele Erinnerungen in den Köpfen. Gab es einen Hyrkanus, also Hasmonäer-Sekte oder Hasmonäer-Gilde, die damals Israel regiert hatten. 128 hat man notiert, hat ein Hyrkanus dann einen Kriegszug gestartet Richtung Samariter hoch, Gerizim, hat ihn überfallen, alles platt gemacht, die Leute umgebracht und das bleibt im Gedächtnis hängen. Also die Samariter konnten die Juden nicht leiden, geschichtliche Ursachen gab es genug und die Juden konnten die Samariter nicht leiden, weil sie theologisch eine andere Sicht hatten oder ein anderes Blut hatten. Und dann war noch die Hauptstreitfrage zur Zeit Jesu zwischen Juden und Samariter, an welchem Ort soll man denn den Herrn anbeten? Großes Fragezeichen. Es gab also schon vor 2000 Jahren wichtige und weniger wichtige Probleme. Für Jesus gibt es jedoch wichtige Themen und deshalb spricht er Menschen wie diese Frau an, die wenig begeistert von ihrem Leben war. Menschen sind Jesus wichtig. Die wissen, dass in ihrem Leben noch Luft nach oben ist. Solche Menschen sind Jesus wichtig. Nicht die Perfektlinge unter uns, sondern Menschen, die wissen, die haben ein Defizit in ihrem Leben. Das ist auch heute noch so. Zurück zur Bitte Jesu nach Wasser. Normalerweise holt man, wie ich gesagt habe, in der kühleren Zeit, also morgens oder abends, Wasser und nicht am Mittag in der Hitze. Wer in dieser Gegend ist auch heute noch so, um 12 Uhr mittags Wasser holen geht, der will nicht gesehen werden, will mit niemand zusammentreffen, will dem ganzen Tratsch und Gerede aus dem Wege gehen, will niemand sehen. Doch wer war diese Frau am Brunnen? Wer ist sie? Zunächst, die Frau war 5-mal verheiratet. Also ist nicht so ungewöhnlich. Ich habe einen Arbeitskollege gehabt, der war auch 5-mal verheiratet. Und zur fünften Hochzeit hat er uns, mich und meine Frau, Anne, zur Hochzeit eingeladen. Das war spannend, kann ich euch sagen. Brasilianische Tänzerin, schier nicht angezogen. Eieieiei. Also man hat schon bei der ganzen Hochzeit abgespürt, das macht er nicht zum ersten Mal. Und ich habe auch festgestellt, der Kerl ist nicht ganz einfach gestrickt. Was sich dann auch im weiteren Verlauf seiner Arbeitstätigkeit, er war mir zugeordnet am Arbeitsplatz, das hat sich dann auch so herausgestellt. Aber vielleicht war das bei der Frau auch so. Fakt ist, sie war 5-mal verheiratet. 5-mal hat sie gesagt, dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim aufs Herz, frei nach Heinz Rudolf Kunze. Sie war eine Frau mit Vergangenheit. Via Scheidebrief konnte ein Mann sich damals problemlos von seiner Frau trennen. Das reicht schon aus, wenn die mal das Essen abbrennen lassen hat, dann war es den Männern möglich, sich von der Frau zu trennen. Den Frauen war es nicht möglich. Frauen konnten sich nicht einfach von den Männern scheiden lassen. Es hat damit zu tun, dass die Männer bereits bei der Verlobung, ein Brautgeld zur Seite legen mussten. Das bei Todesfall, wenn der Mann starb, dann hat die Frau wenigstens noch Geld gehabt, um dann weiterzuleben. Und bei Scheidung genauso. Also das ist eine geschickte Sache gewesen. Wenn dann praktisch ein Mann seine Frau in die Wüste geschickt hat, dann war wenigstens noch das Geld da, dass sie überleben konnte. So könnte man meinen, die hat also ganz ordentlich Geld beisammen gehabt, wenn sie 5-mal verheiratet war. Wir wissen nicht, warum sie immer wieder verlassen wurde. Also die Ursache ihres Verlassenseins steht nicht drin. Sicher ist nur, sie sorgte für Gesprächsstoffe in der Stadt. Sie wurde von den Männern begafft. Es wurde ihr nachgesehen, vielleicht auch nachgepfiffen. Die Männer haben ja das manchmal so an sich. Von den Ehefrauen beargwöhnt. Oh, vorsichtig, die wickelt die Männer um den Finger. Und von den Müttern bemitleidet. Und von den Moralaposteln verachtet. Sie war wirklich wenig begeistert von ihrem Leben. Manche nennen sie bis zum heutigen Tag eine Hure. Habe ich nachrecherchiert im Internet. Was meint denn so ein Pfarrer und was weiß ich, wo sie her sind zu der Thematik hier. Eine Hure. Aber vielleicht war es auch nur so, dass sie zum Beispiel kinderlos blieb in ihrem Leben. Und wurde dann von den Männern verstoßen, nachdem die festgestellt haben, dass ihre Zeugungsfähigkeit auch nicht ausgereicht hat, um sie schwanger zu machen. Das sorgt dann in der damaligen antiken Zeit für gehörig Frust. Männer waren damals ja oft durch 7 bis 14 Kinder geadelt. Meine Oma hatte 14 Kinder gehabt, mein Papa war der Jüngste. 14 Kinder, Tatsache. Ja. Gebärmaschine. Das war nicht einfach für die Frau. Sie verstarb dann auch eher tragisch. Kinder waren aber damals eine Altersvorsorge und ein Zeichen von Männlichkeit. Und darüber hinaus nicht nur was körperlich-leibliches, sondern es war darüber hinaus auch Auftrag Gottes an den Menschen. Seid fruchtbar und mehret euch. Und ich lese hier in der biblischen Geschichte von keinem einzigen Kind dieser Frau. Also sie hat irgendwo auch nicht das Segen Gottes gehabt. So hat sie empfunden zumindest. Also ihr merkt schon, eine kribbelige Geschichte. Die Frau erspart sich jedenfalls das Getuschel, das Geschwätz hinter ihrem Rücken, indem sie heimlich zum Brunnen geht, um Wasser zu holen, Wasser zu schöpfen. Da ist am Brunnen ja erfahrungsgemäß nichts los. Sie will keinen sehen, will auch von keinem gesehen werden, weil sie will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden mit ihren Problemen. Aber am Brunnenrand sitzt dieser Jesus, dieser Fremdling in Samarien. Und dieser Jesus spürt, ist empathisch, Jesus ist empathisch. Der spürt, ich möchte jetzt nicht ein flaches Wort benutzen, aber er spürt, was da im Herz dieser Frau umgeht, was sie antreibt, was ihre Not ist. Und daher spricht er diese Frau an. Diese Frau, von der nicht mal der Name in der Bibel, obwohl das 42 Vers drin sind in dieser Geschichte, also eine Mammutgeschichte eigentlich, nicht nur ein kurzer Textbaustein. Er spricht sie an und ihr Name ist nicht einmal überliefert. Er sagt zu ihr, Frau, gib mir etwas Wasser. Das ging gar nicht eigentlich. Dass Jesus sie angesprochen hat, habe ich gesagt, das war eigentlich skandalös. Zu dieser Zeit sprach ein fremder Mann nicht mit fremden Frauen. Das ist nicht wie heute. Es war damals einfach nicht Sitte. Und schon gar nicht in der Öffentlichkeit, wo jeder sie sehen konnte. Die Frau war daher zu Recht überrascht und sagt zu Jesus, wie könnt ihr, ein Jude, mich, eine Frau aus Samarien, um etwas zu trinken bitten? Fragt sie ihn. Was wird die Frau wohl gedacht haben, als Jesus sie angesprochen hat? Ist es hier der Fettnapf oder ist es hier der Jakobsbrunnen? Das war ja eine kribbelige Geschichte. Ja, da kommt schon was Neues als Frau. Versteht ihr? Heute leben wir in einer ganz anderen Zeit, 2000 Jahre später. Normalerweise beobachten mich Männer, dachte sie, aus dem Augenwinkel heraus, da versteckt, von hinten, von der Seite. Aber er spricht mich frontal an. Normalerweise spricht man über mich, aber nicht mit mir. Jesus antwortet dieser Frau, ich finde ziemlich rätselhaft. Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte und wer derjenige ist, der dich um einen Schluck Wasser gebeten hat, dann hättest du ihn deinerseits um lebendiges Wasser gebeten, das er zu verschenken hat. Aber Mann, sagte die Frau, du hast ja gar nichts dabei, kein Schöpfgefäß, um aus diesem Brunnen hier zu schöpfen. Der ist ja auch tief, den der Jakob da graben ließ. Wo willst du denn dein Wunderwasser herhaben für mich? Wir haben ja schon frisches Wasser, im Gegensatz zu abgestandenem Zisternenwasser, das es überall gab. Oder haltet ihr Juden euch für wichtiger als unser Vorfahr Jakob, der den Brunnen gegraben hat? Also wie wichtig hältst du dich, dass du mir so ein Angebot machst? Wer bist du eigentlich? Was erlaubst du dir? Vielleicht hat sie aber auch Folgendes gedacht. Bei meinem Durst nach Leben würde ich ihm ja gerne glauben, dass Gott mir etwas schenken will. Lust nach Leben. Ich habe gestern 20.15 Uhr nach der Nachricht geschwind reingezappt in so eine Schlagersendung. Florian Silbereisen. Sagt euch das was? Ich frag euch jetzt nicht, wer es anguckt hat. Aber eins ist mir aufgefallen. Ich war dort in Leipzig in dieser Messehalle, war ich schon gewesen, musikalisch war ich da unterwegs. Und dachte, jetzt guckst du mir das nochmal geschwind an und war fantastisch beleuchtet. Als erste Lied, das er gesungen hat, ich habe Lust nach Leben. Florian Silbereisen, O-Ton 2022. Hä? Diese Bibelgeschichte hier ist nichts Altes. Sie ist sowas von aktuell. Sowas von aktuell, dachte ich mir. Okay, zurück. Vielleicht hat sie sich auch Folgendes gedacht. Bei dem Durst nach Leben würde ich ihm ja gerne glauben, dass Gott mir etwas schenken will. Diese Lust am Leben zu stillen. Ich habe so viel negative Erfahrungen und Enttäuschungen gemacht in meinem Leben. Immer wieder habe ich erneut gehofft, erneut geglaubt. Aber alles war letztlich umsonst. 5-mal verschütt gegangen, die Beziehung. Die anfängliche Begeisterung wich schnell der Realität. Das war Frustration pur. Sie hatte Sehnsucht nach Leben und Anerkennung. Sie suchte einen Mann, bei dem sie Geborgenheit findet, von dem sie wertgeschätzt wird, der sie liebevoll in den Arm nimmt, mit ihren Stärken, ja, aber auch mit ihren Defizite. Die wusste sie. Und nun spricht Jesus in Rätseln. Wer ist es überhaupt, der mich da anspricht? Weiß nicht, ein Jude, okay. Aber wer ist er wirklich, dass er mich so frontal anspricht? Hätte sie eine Kontaktanzeige aufgegeben, das war ja früher noch, hat man es in der Zeitung gebracht, heute bringt man das ja im World Wide Web. Aber hätte sie so eine Kontaktanzeige aufgeben können, hätte sie vielleicht getextet, oft enttäuschte Mitreisigerin sucht Prinz, nicht Frosch. Oft enttäuschte Mitreisigerin sucht Prinz, nicht Frosch. Warum? Sie hat schon so viele Frösche geküsst und keiner hat sich in Prinz verwandelt. Versteht ihr? Schaut mal rein in die Kontaktbörsen. Erschreckend, wie tiefe Sehnsucht und Einsamkeit einem da entgegentritt. Wir wollen ja als Menschen, alle wollen wir als Menschen vorbehaltlos geliebt, geborgen und zu Hause sein. Das ist ein tiefer Wunsch in unserem Leben, in unserem Herzen. Auf Spaß hatte die Frau keinen Bock mehr. Das war vorbei. Mann, wo willst du denn dieses Wunderwasser für mich hernehmen, das meinen Lebensdurst wirklich stillen kann, fragt sie neugierig weiter. Darauf Jesus, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben quillt. Plötzlich macht Jesus hier eine Theologie, eine Thematik auf, die den ganzen Rahmen sprengt. Da geht's nicht nur hier um ein Glas Wasser, nicht nur um eine kurzfristige Durstlöschung, also das kann ich heute Morgen schon brauchen. Plötzlich redet es hier von einer Perspektive in Ewigkeit, über meine Tage hinaus. Mann, da wird es Zeit, dass wir richtig gut zuhören, dachte sie sich. Wasser, das ich ihm gebe, was meint Jesus denn damit? Was von Wasser sollte sein, das bis ins ewige Leben quillt? Klar, Wasser löscht den Durst, habe ich ja eben vorgeführt. Aber schwupps ist es weg. Aber dieses Wasser scheint Langzeitwirkung und Tiefgang zu haben. Es stillt den Durst nach Leben und wird in ihr selbst zu einer unerschöpflichen Quelle von Leben. Wasser, das keinen Durst mehr aufkommen lässt, bedeutet, dass sie nirgendwo anders mehr hin muss. Bedeutet für sie ganz pragmatisch, sie muss nicht mehr vom Dorf raus in den Brunnen laufen. Ein Durstlöscher, der über ihr Leben hinausreicht, ihre Sehnsucht stillt. Ewig, das wäre ja phänomenal. Echt, will Jesus ihren Durst nach Leben stillen? Großes Fragezeichen. Oder ist er etwa selbst das Leben, der im Heiligen Geist gegenwärtig ist, ihr gegenüber sitzt? Große Frage. Die Frau spürt aber schon in dieser Auseinandersetzung, in diesem Gespräch, hey, hier geht's um mehr als um H2O. Das hat sie abgespürt. So weit war sie schon. Ihr kommt der Verdacht auf, da muss etwas mehr sein. Da muss etwas mehr sein. Voller Hoffnung bittet die Frau nun, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nie mehr durstig werde und nie mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Da ist die Hoffnung schon da. Nie mehr herkommen bedeutet für sie, dass sie nie mehr mit diesen Menschen hier begegnen muss, sich nie mehr demütigen muss, sich nie mehr verstecken muss. Plötzlich keimt Hoffnung auf. Darauf sagt ihr Jesus einen sonderbaren Satz, eine sonderbare Anweisung. Geh, rufe deinen Mann. Überrascht und verdutzt sagt sie, ich habe keinen Mann. Jesus legt den Finger also auf ihren wunden Punkt in ihrem Leben. Jesus sagt zu ihr, stimmt, du bist nicht verheiratet. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du gerade zusammenlebst, das ist gar nicht dein Mann. Das haute die Frau fast um. Sie kannte ihn ja überhaupt nicht. 6-mal hat sie versucht, ihr Leben wieder in die Spur des Glücks zu kriegen. Und dieser Jesus scheint sie zu kennen, scheint darüber hinaus, über ihre Sehnsucht hinaus, sie zu kennen. Und er weiß, um ihre Not, um die Wirklichkeit in ihrem Leben. In ihr kommt plötzlich der Verdacht auf, das muss ein Prophet sein. Jemand, der sowas weiß über mich, über mein Leben, das muss ein Prophet sein. Propheten waren ja immer Menschen damals gewesen, die in Klartext gesprochen, die nicht drumherum gesprochen. Zack, gegen den Punkt. Die wussten Bescheid. Jesus will aber erstaunlicherweise hier nicht wie ein klassischer Prophet auftreten, um sie zu verurteilen, sondern will, dass ihr Leben heil und zur Ruhe kommt, ja zum göttlichen Ziel kommt. Nun verlangt Jesus interessanterweise nicht, das wäre eigentlich die logische Konsequenz, dass er zunächst einmal von ihr verlangt, du Mädle, also wenn du 5-mal schon verheiratet bist, jetzt hast du gerade der 6. Partner, jetzt müssen wir da wohl einiges in deinem Leben zunächst mal in Ordnung bringen. Das tut er nicht. Er weiß, sie, wir, ich, bekommen unser Leben oft nicht alleine in Ordnung, nicht alleine in den Griff. Doch die frohe Botschaft für diese Frau und für uns heute Morgen ist, das hat Jesus schon längst für uns getan. Das hat Jesus schon längst für uns getan, unser Leben in Ordnung zu bringen. Er ist der Messias, der Mensch wurde und am Kreuz für unser Versagen gestorben ist. Gott wusste, dass der Mensch nie von sich aus alleine sein Leben so führen kann, dass es immer perfekt ist. Daher sandte er seinen Sohn, damit wir Menschen heil werden, dass wir Frieden finden. Jesus sagt, ich bin das Leben, wer mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Merkt er diese Ewigkeitsperspektive? Ihm vertrauen, das ist qualitatives Leben. Nicht hier in Leipzig, da hier große Laola machen. Jesus vertrauen, das ist qualitatives Leben. Bis in alle Ewigkeit. Das ist Leben pur. Dieses lebendige Wasser, Jesus, gilt allen Menschen. Auch im Stauferpark, auch hier heute Morgen. Irgendwie spürt die Frau durch Gottes Geist, dass dieser Mann, der ihr gegenüber sitzt, jemand Außergewöhnliches ist. Die Frau meinte ja zunächst, es muss ein Prophet sein. Bringt theologische Streitfragen auf, ist ja klar. Wenn man jemand gegenüber sitzt, na, meint man, mit dem muss man ja mal Tacheles reden, also theologisch Tacheles. Geht uns oft genauso. Und so fragt sie ihn, ja, wo soll man eigentlich anbeten? Das war ja die Frage, habe ich am Anfang schon geschildert. Im Geist und in der Wahrheit, sagt Jesus. Also er verordnet es an der Anbetungsort überhaupt nicht und sagt, im Gerizimmer oder in Jerusalem, im Tempel. Nein, im Geist und in der Wahrheit, sagt Jesus. Und das ist überall möglich. Er bindet das Gebet, die Anbetung Gottes überhaupt nicht an Raum und Zeit, sondern an Geist und Wahrheit. Nun öffnet ihr der Heilige Geist die inneren Augen der Frau und sie fragt ganz vorsichtig weiter, woher wisst ihr das? Ich weiß nur, dass der Messias kommen wird. Und wenn er dann da ist, wird er uns über all diese Dinge aufklären. Das wusste sie, das war die Hoffnung, auch in Samaria. Die Frau war nun total geblättet, sie war überwältigt, sie war begeistert. Nun erkennt sie, der lang erwartete Messias, jetzt kommt es in ihr hoch. Der Heilige Geist wirkt es in ihr. Der Retter und Erlöser, er steht oder sitzt leibhaftig ihr gegenüber. Er ist dieses lebendige Wasser in Person. Der Heilige Geist öffnet ihr die Augen, dass sie das sehen, spüren, begreifen, greifen konnte, überhaupt erfassen konnte. Das hat ihr Leben plötzlich verändert. Es ist nicht nur eine Erkenntnis, die man halt im Kopf hat, das hat ihr ganzes Leben neu geordnet. Aus der schüchternen, das merkt man jetzt in der Folge, aus der schüchternen, ängstlichen Frau, die mittags an den Brunnen schlich, von niemand gesehen werden wollte, wurde plötzlich eine selbstbewusste Frau, eine mutige Frau. Sie hat verstanden, dass sie von Gott ganz und gar angenommen ist, so wie sie ist, trotz ihrer Geschichte, trotz ihrer 5 verheirateten Männer und dem 6. Partner. Voll von neuem Selbstbewusstsein, das sie nun aus der Begegnung mit Jesus schöpft, rast sie plötzlich los, setzt sich in Bewegung. Sie kann hier nicht stehen bleiben. In diesem Augenblick, während sie gerade im Vollgas dahin unterwegs ist, in diesem Augenblick kommen die Jünger aus der Stadt zurück. Die Frau rennt begeistert an ihnen vorbei. Das muss wohl rasch gewesen sein, um den Leuten im Dorf, da wo sie wohnte, von diesem Jesus zu erzählen, der ihr Leben kennt, der ihr gerade ganz aktuell begegnet ist, ja, und der sie so verändert hat. Der Gott, der ist ihr ganz nahe gekommen, dem sie gerade begegnet ist. Die Frau, der Messias ist mir begegnet. Das war ihre Botschaft, die sie im ganzen Dorf rumgebrüllt hat. Der Messias ist mir begegnet als durstiger, als müder Wanderer. So nahe hatte sie ihn nie erwartet. Als Bittender, stellt euch das mal vor, als Bittender ist er ihr begegnet. Die Erwartungen waren ganz andere. Das musste sie den Leuten erzählen. Ihr Wasserkrug hat sie übrigens stehen lassen. Wird extra im Text erwähnt. Vor lauter Begeisterung. Wisst ihr noch? Begeisterung war so ein Wort auf der Freizeit. Sie, die eben noch mit niemand zusammentreffen wollte, die voller Angst und Scham war, klopft an die Tür der Leute, der Häuser und erzählt ihnen von ihrer Begegnung, die sie mit Jesus hatte. Sie kann nicht schweigen, es war ihr unmöglich. Ihr Selbstwert ist wieder da. Ihre Menschenwürde ist wiederhergestellt. Ihr Lebensdurst, ihre Sehnsucht ist durch diesen Jesus, dem sie begegnet ist, gestillt worden. Sie kann diese Begeisterung nicht verschweigen. Die ist ansteckend, diese Begeisterung. Und jetzt möchte ich den Joscha nach vorne beten, dass er ein Lied singt und dann wenden wir das ganze Gehörte noch miteinander ein. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du präsent bist, dass du gegenwärtig bist. Heiliger Geist, du präsentierst uns buchstäblich Jesus, den Sohn. Du präsentierst uns Jesus, der die Menschen liebt, der Menschen wie diese Frau liebt, völlig unabhängig von ihrer Geschichte, von ihren Defiziten, von ihren Schmerzen, von ihren ganzen Versagensthemen, die sie in ihrem Leben hat. Heiliger Geist, du präsentierst uns Jesus als der Erlöser, der uns Perspektive schenkt, der uns lebendiges Wasser schenkt, das bis in alle Ewigkeit hinein Perspektive schafft in unserem Leben. Ich finde es großartig, dass ich solche Geschichten lesen darf, in mir aufnehmen darf, daraus Hoffnung schöpfen darf. Das gilt für uns als Gemeinde heute Morgen. Ich bin sehr dankbar dafür. Amen. Ich denke, der Heilige Geist hat schon auf der Freizeit in Michelsberg gewirkt und das ist jetzt noch im Nachgang. Da empfinde ich, dass er immer noch dran ist. Ich würde mir wünschen, dass auch du, ganz konkret, der du heute Morgen hier bist oder zuhörst, dass du dich anstecken lässt von der Freude dieser Frau. Das ist für mich so ein Schlüsselerlebnis. Wir fragen uns ja, wie werden wir eine offene Gemeinde? Ich denke, ein Schlüssel ist es, sich anstecken zu lassen von der Freude, die diese Frau empfunden hat. Und dass du durch den Ort rasch, durch Göppingen, durch Eislingen oder wo, oder Rechtberghaus oder wo immer du her bist, und den Leuten wirklich erzählst, dass sie von dir erfahren können, jetzt glauben wir nicht mehr nur an Jesus, dass sie dann mit diesem Ergebnis des Gesprächs hier rausgehen, jetzt glauben wir nicht mehr nur an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn selbst erfahren und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Das ist das Finale hier in dieser Geschichte. Ich erzähl's, ich sag's nochmal. Jetzt glauben wir nicht mehr nur an Jesus, weil du uns erzählt hast, sondern weil wir selber erfahren haben. Das ist die Perspektive, die ich habe, die ich mir wünsche für uns als Gemeinde. Und das Zweite, dass wir den Mut fassen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen, der anbietet, ich bin das Lebenswasser, ich stille deine Sehnsucht. Wer an mich glaubt, der wird leben über den Tod hinaus. Eigentlich komisch an der Geschichte fand ich, manchmal begegnen wir Gott im größten Schlamassel unseres Lebens. Versteht ihr? Nicht, wenn wir an der Kirchenbank ganz vorne sitzen, sondern im größten Schlamassel des Lebens. Das finde ich schön. Aber Jesus sagt auch dir, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte, das sagt er dieser Frau und das sagt auch unsere Mitmenschen. Wie werden wir eine offene Gemeinde? Erstens, keine Umwege gehen. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen, die scheuen oder der Strom, der elektrische Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wir Menschen auch. Da kennt er sich besser aus wie ich da mit der Physik und so. Aber wir Menschen sind so. Wir gehen gerne Umwege. Wir sind gerade das Gegenteil, nicht den direkten Weg. Ich denke mal, keine Umwege. Das bedeutet für uns, bedeutet auch keine Ausgrenzung. Dass wir niemand ausgrenzen, dem wir begegnen und sagen, du ist nicht in Ordnung oder der ist nicht in Ordnung. Mit dem gehe ich kein Gespräch ein. Das ist mir zu stressig. Jesus geht durch Samarien hindurch im Bewusstsein, da werde ich Samariter begegnen. Hallo! Da werde ich Samariter begegnen. Das war Jesus bewusst. Sollte auch uns bewusst sein. Dann Begegnung auf Augenhöhe. Also keine Umwege, erstens. Zweitens, Begegnung auf Augenhöhe. Jesus bittet sie ja, er spricht sie ganz konkret an, nicht von oben nach unten, ich bin Christus, spreche dir mal hier mal Tacheles in dein Leben hinein, sondern er bittet sie auf Augenhöhe und bringt somit Gespräche in Gang. Das Dritte, gegen jeden Druck. Seht selbst, sagt er. Er versucht sie nicht groß theologisch zu überzeugen, sondern er lässt es offen und sagt, seht selbst. Hat die Frau dann gesagt, das ist die Frau, die dann ins Dorf rennt. Die macht da also jetzt nicht der große Druck auf im Dorf, sondern seht selbst. Beschäftigt euch. Entscheidet euch selbst. Weiter. Die Begeisterung ist für mich immer nach wie vor die authentischste Art, um Menschen von Jesus zu erzählen. Das wird gehört. Das werden sie uns abnehmen, ob wir selber begeistert sind. Wir können nur entzünden, was in uns selber brennt. Alter Spruch. Und wir sollten uns als Christen hier im Stauferpark bewusst sein, dass wir die beste Botschaft der Welt haben. Jesus bietet Vergebung an unserer Sünden. Er bietet ewiges Leben an, völlig konkurrenzlos hier in der Stadt. Völlig konkurrenzlos, ewiges Leben. Und er bietet ein neues, erfülltes Leben, das wirklich Tiefgang hat. Und nicht so eine oberflächliche Dreiviertelstunde, du weißt nicht, wie lange die Sendung gestern ging. Jesus bietet wirklich Leben an mit Tiefgang. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Diese Geschichte, die holt mich immer wieder ab und begeistert mich, macht mir Mut. Auch für uns als Gemeinde hier im Stauferpark. Die Frau ist zur Missionarin geworden, indem sie begeistert ins Dorf gerannt ist und erzählt hat, wem sie begegnet ist. Das ist auch eine Perspektive für uns. So wächst Gemeinde. Ich glaube an Wachstum deiner Gemeinde. Ich lasse mich nicht abspeisen mit sinkenden Kirchenmitgliedszahlen, sondern ich habe Hoffnung, dass Gemeinde Jesu wächst. Hier in Göppingen, im Vilstal. Ich habe die Hoffnung, dass Gemeinde wächst, wenn Menschen losrennen in ihrer Begeisterung, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Gott segne euch.